uns Platz nehmen, auf dem höheren Grund gestellt, bei Gott, beim Heiland. Dort stehen wir und dort leben wir und von dort schöpfen wir unsere ganzen Kräfte und die ganze Energie. Praise Gott. Mein Thema heute ist, Gott ist größer als alles, was wir kennen, was wir haben, was wir sind. Gott übertrumpft alles. Er ist ein Riese, ein Riese. Halleluja. Gott ist größer als unser Gewissen. Gott ist größer als unser Gedanken. Gott ist größer als das Universum. Er hält die Erde in seiner Hand. Er hält dich und er hält mich. Er hält, wir singen in einem Lied, das kleine Kind und den großen Politiker, der große Sprüche macht. Er hat alles in seiner Hand. Halleluja. Gott ist der Herr aller Dinge. Gott ist größer als deine Gedanken und unsere Wege und als das ganze gesamte Weltall, da heißt es, alle Himmel können dich nicht fassen. Praise Gott. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Es geht immer um Gott. Mein Thema wird am Freitag sein, mach deine Berufung fest. Dann, Gott will dich befördern am Samstag und dann schütze dich vor der Verführung, vor dem Verderben, vor dem Teufel. Schütze dich. Bau eine dicke, feste Mauer, unüberwindbar. Und das sind die Themen der nächsten Tage. Ich lade dich ganz herzlich ein. Gott möge uns segnen und bei uns sein. Gott weiß, was du brauchst, was ich brauche, kennt unsere Probleme durch und durch. Und wir sind gelassen und getrost in dem Herrn. In Johannes Kapitel 10, Vers 29, da sagt Jesus, mein Vater ist größer als alle. Mein Vater, dein Vater ist größer als alle. Wir sollen fest überzeugt sein, dass Gott größer ist als alles, was wir kennen und haben. Mein Vater ist größer als alles. Halleluja. Du kannst Gott vertrauen. Wenn du auch klein bist und sagst, ich komme mir so wie die Heuschrecken vor, wie die Israeliten damals, als sie von dem gelobten Land hörten. Wir kamen uns wie Heuschrecken vor den Riesen vor. Gott hier sagt uns durch Jesus Christus, mein Vater, unser Vater, zu dem wir auch beten, unser Vater, der du bist im Himmel, ist größer als alle und alles. Als wir selbst, als die Menschen, die ganze Menschheit zusammen, die ganze Zivilisation. Gott ist größer. Halleluja. Und wenn du diese Botschaft hörst, ich möchte, dass dein Herz hüpft und springt und tanzt und jubelt. Mein Gott ist größer. Er hat alles in der Hand. Größer als alle deine Feinde. Gott ist größer als alle diese Kannibalen, die dich auffressen wollen. Ja, wir sagen, wir haben keine Kannibale mehr. Wir haben geistige Kannibale, die sind viel schlimmer. Diese Geldhaie, diese Investoren oder was auch immer ist, verstehst du? Die sind die Menschen kaputt machen und die Menschen auffressen. Aber Gott ist größer. Alles, was uns vernichten möchte, die ganzen Weltverschwörer, diese Globalisten, die ganzen Irrlehrer, die ganzen Riesen, Gott ist größer. Weißt du, du hast Probleme. Sag immer wieder, mein Gott ist größer, so wie Jesus. Mein Gott ist größer und stärker als der Tod, als die Krankheit. Mein Gott ist größer als die Tyrannen und die ganzen Diktatoren. Mein Gott ist größer sogar 10-mal größer als der Teufel. Ja, Gott ist größer als alle Mächte in der unsichtbaren Welt. Mein Gott sitzt am längeren Hebel. Ja, was Gott kann, das kann niemand. Du sagst ja, Bruder, du das übertreibst jetzt. Nein, ich möchte übertreiben heute. Ich möchte wirklich verrückt sein. Einfach sagen, mein Gott ist größer als alles. Er teilte das Meer damals für die Israeliten. Er versorgte sie in der Wüste. Er brachte sie in das gelobte Land. Er vertrieb die Riesen. Er hat so große Dinge vollbracht in dem gelobten Land. Bis heute ist Gott immer dasselbe. Und er hilft den Menschen, alle, die zu ihm anrufen, denen antwortet er. Gott ist größer als jede Katastrophe. Gott ist größer als jede Krise. Gott ist größer als jeder Schicksalsschlag. Weißt, ich möchte meditieren und darüber nachdenken und einfach mein Herz zur Luft machen. Mein Gott ist größer. Halleluja, halleluja. Als jeder Schicksalsschlag. Mein Gott ist höher als alle Berge, als Mount Everest. Oder mein Gott ist umfangreicher und größer als die größte Supermacht dieser Welt. Mein Gott ist stärker als die Stärksten. Mein Gott ist klüger. Willi singt immer, mein Gott ist der Erschaffer von allen Dingen. Und ich denke, Gott ist dieser Schöpfer aller Dinge. Und deshalb, wir sollen eine große Meinung von Gott haben. Und der Gedanke, der mich bewegt, weißt du, ich brauche keinen großen Glauben. Ich suche auch gar keinen großen Glauben. Ich bemühe mich auch nicht groß zu glauben. Strecke mich auch gar nicht an. Ich glaube nur an einen großen Gott. Der kann alles. Und ich bin so ein kleiner Zwerg, so ein Lilliputaner. Und ich weiß, der kann alles. Mein starker, mächtiger Gott. Gott ist größer, als wir glauben. Er ist gerechter, gütiger. Weißt du, die Menschen sind ungerecht, aber Gott ist gerecht. Und ihm darf ich alles zutrauen. Und Gott gibt uns nur Gutes. Und zwar, was gut von ihm ausgesehen ist. Denn Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. So steht in der Heiligen Schrift. Nicht immer erkenne ich, dass das gut ist, aber meine Gedanken sind nicht seine Gedanken und meine Wege sind nicht seine Wege. Gott ist viel, 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 viel größer. Halleluja. Gott hat in allem die Übersicht. Er überschaut das alles. Für ihn gibt es nicht die Grenzen. Weißt du, wenn du im Flugzeug sitzt, dann siehst du nicht, da ist Deutschland, hier fängt Österreich an und dort fängt die Schweiz an und da ist Frankreich. Nein, da siehst du nur die Meere, da siehst du nur die Berge, da siehst du die Flüsse zwar von oben aus 10.000 Meter Höhe, aber du siehst nicht dieses Kleinkarierte, das ist mein Garten, mein Land, mein Zuhause, meine Heimat. Wo ist deine Heimat? Überleg einmal, wo ist deine Heimat? Wo bist du zu Hause? Du sagst, da wo ich geboren bin, da wo meine Lieben sind. Was ist deine Heimat? Verstehst du, wir sind eigentlich auf diesem Planeten heimatlos, aber meine Heimat ist im Himmel, dort bei dem Herrn, verstehst du, dort ist mein Zuhause und dort gehen wir alle hin. So, Gott hat immer die Übersicht über unser Leben. Er benotet selbst, was gut und was schlecht ist. Er ist es, der entscheidet, welche Richtung unser Leben nehmen soll. Wir werden von Gott auch in schlechten Zeiten geliebt und getragen und geführt. Auch in dunklen Stunden ist er bei uns unser Licht, denn Gott schuf Licht und die Finsternis. Überleg einmal, Gott ist der Herr über alles, Licht und Finsternis. Wir denken nur, Gott ist der Herr über das Licht. Nein, er schuf auch die Finsternis und er schied die Finsternis. Aber der Herr hat mehr Durchblick in der Finsternis, als wir am Tag durchblicken und schauen und sehen und erkennen können. Gott ist der Gott des Lichtes und Gott ist der Licht, der Herr der Finsternis. Er ist der Herr über alle Dinge. Er ist über die Höhe und die Tiefe der Herr. Wir werden von Gott also geführt und geleitet. Seine Liebe ist größer als unsere Angst und Bedenken und ja, unsere Begrenztheit. Gottes Liebe ist grenzenlos. Weißt du, da, solange wir leben, trägt er uns, führt uns, leitet er uns und dann, wenn wir nach Hause gehen, wenn wir über diesen Ozean des Lebens gehen, da empfängt er uns dort am anderen Ufer und sagt, komm heim, mein Kind. Gott ist größer als die Not, als alle Nöte dieser Welt. Gott ist größer, seine Hilfe ist größer, was er uns anbietet an Möglichkeiten, die sind unfassbar. Seine Hoffnung ist größer als jede menschliche Verzweiflung und Resignation und Mutlosigkeit. Er ist größer. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, vertraue, halte fest. Seine Barmherzigkeit ist größer als unser Versagen. Ich kann Fehler machen, ich kann sonst was, aber seine Liebe ist grenzenlos. Bei ihm ist viel Vergebung, heißt es. So viel kann ich gar nicht sündigen. So viel kann ich gar nicht falsch machen. So verkehrt kann ich gar nicht sein. Er korrigiert mich, er bringt mich zurecht. Er ist so, der von da oben alles kontrolliert und überschaut. Er hat den Überblick über unser Leben. Er hat den Überblick. Sein Trost ist größer als jede Verletzung. Deshalb, du kannst, selbst wenn man dich Hände und Füße abhackt und Kopf abhackt, Gott ist größer als das Böse in dieser Welt. Was jetzt mit diesem Priester dort in Frankreich passiert ist, ist sehr grausam. Verstehst du, nicht einmal in der Kirche ist man mehr sicher. Aber bei Gott sind wir geborgen. Also der Mann hat schon das Alter erreicht. Und es gibt nichts Schöneres, als beim Beten zu sterben. Im Gebet, in der Messe, bei der Andacht. So ähnlich wie der Thomas in Indien. Er wurde beim Beten in Madras von hinten von einem gottlosen Heiden erstochen. Weißt du, das ist normal für Christen. Verstehst du? Das ist normal. Und für mich ist es so groß geworden, dieser Priester geht zu Gott. Und jetzt kommen seine Mörder. In ein paar Minuten kamen die nämlich, denn die wurden ja auch gleich erschossen. Dann kommen diese Mörder und jetzt müssen sie vor den Ermordeten, an dem sie sich versündigt haben, an dem Mann Gottes, müssen sie plötzlich stehen und Rechenschaft geben. Ich möchte nicht in ihrer Haut drinstecken. Aber Gott ist größer als jede Schuld, jedes Verbrechen, jedes Unglück, jedes Leid in dieser Welt. Gott ist größer. als unsere Hilflosigkeit. Ich kann nicht mehr. Und wenn wir schwach sind, wird er stark. Das ist diese Größe Gottes, die wir erfahren und erleben sollten. Gott ist größer als unsere Sünden, unser Mangel. Seit Golgatha ist Gott versöhnt. Seit Golgatha ist Gott versöhnt. Gott hat Frieden mit uns gemacht. Wir haben so schön gesungen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Gott hat Frieden gemacht. Nur wir müssen jetzt das ausbügeln, was wir hier angestellt haben durch die Gnade Gottes. Seit Golgatha, seit dem Gebet Jesu, was der Herr Jesus am Kreuz ausgerufen hat, Vater, vergib ihnen, dann haben wir Vergebung, Vergebung und nochmals Vergebung. Auch diese zwei Mörder, die dem Mann die Gurgel durchgeschnitten haben beim Beten, auch diese bekommen Vergebung. Natürlich, sie werden merken, das war nicht gerecht. Wir sind belogen von unserer Religion, von unseren Propheten, von unseren falschen Lehrern. Wir sind also in die Irre geführt worden. Und dann werden sie erkennen, wir haben die Wahrheit nicht gesehen. Wir sind im Dunkeln gewesen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gott trägt die Vergebung nach und sagt, mein Kind, mein Sohn starb für dich, nimm meinen Sohn an und du hast ewiges Leben. Und in der Ewigkeit, jetzt pass auf, was ich sage, da gibt es keine Sünde. Da gibt es keine Sünde, da gibt es keine Krankheit, da gibt es kein Leid, da gibt es kein Geschrei, die Hütte Gottes oder den Menschen. Weißt du, Gott interessiert die Sünde nicht. Das ist interessant, also wenn Jesus so den Menschen begegnete, die Menschen heilte, hat er einfach gesagt, dir sind deine Sünden vergeben, mach weiter. Geh weiter und sündige hinfort nicht mehr. Vertraue mir, geh weiter. Satan ist besiegt. Weißt du, Jesus ist der Stärkere, der den Satan eingesperrt hat für 1000 Jahre. Nicht nur 1000 Jahre, das ist nur ein Symbol, weil man sich sonst nichts anderes vorstellen kann. Der ist gebunden für alle Ewigkeit. Satan ist besiegt, entmachtet, entrechtet, ist Jesus unterworfen. Wenn wir singen, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr auch über den Teufel. Über die Krankheit, über das Negative, das Böse. Er ist Herr, er hat alles unter Kontrolle. Vielleicht verstehen wir das nicht, vielleicht ist es zu hoch für unsere Fantasie und Vorstellung, aber er ist größer als alles. Gott ist größer als alles Elend. Denn in dem Elend zeigt sich die Größe Gottes. Nicht, wenn es schön ist und Glanz und Gloria. Seit Golgatha hat Gott die ganze Welt wieder unter Kontrolle, in seiner Hand. Seit Golgatha, seit Jesus gesiegt hat, es ist vollbracht. Dann gilt die Gnade, die Liebe Gottes. Auch wenn zurzeit sehr böse die Welt aussieht, der Teufel wütet und dergleichen, Jesus ist der Herr. Weißt du, Jesus ist der Herr. Auch wenn der Teufel noch zuckt und sich rumschlägt, und die Schlange versucht, ihm in die Ferse noch zu stechen. Der Teufel ist machtlos. Was wir hier erleben, und deshalb lasst uns die Welt nur so sehen, den ganzen Terrorismus. Weißt du, zuerst einmal kämpfen Nationen gegen Nationen, jetzt kämpfen Menschen gegen Menschen. Verstehst du jetzt? Jetzt die Einzelne, verstehst du, die werden da irgendwie aufgehetzt und dann kämpft einer gegen den anderen. Und das sagt die Bibel, das wird so sein. Es wird eine böse Zeit sein. Die Menschen werden Angst haben, die werden sich fürchten. Aber was sagt unser Heiland? Ich bin größer als die Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Und das hat er noch gesagt, bevor er überwunden hat. Gott ist stärker als alle Macht dieser Welt. Darum kann er auch sagen, fürchte dich nicht. Er kann uns Trost spenden. Er kann uns aufrichten, weil er größer ist. Der Stärkere diene dem Schwächeren. Und in der Bibel haben wir immer wieder, dass der Schwächere vom Stärkeren betreut wird. Vom Stärkeren gesegnet wird, vom Stärkeren versorgt wird. Der Erstgeborene muss für den Zweitgeborenen dienen. Der Jakob ist der Zweitgeborene gewesen, aber der Segen kam über den Erstgeborenen zu ihm. Und so geht es fortlaufend. Der Schwächere wird von dem Stärkeren betreut, begleitet, bedient. Und Jesus ist der Stärkere. Und er begleitet dich auf deinem Weg, auch wenn du Angst hast und dein Herz wibbert und sagt, ich kann nicht, ich schaff's nicht. Mit ihm schaffst du. Mit deinem Gott springst du über die Mauern. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Weißt du, was unter der Erde ist? Die Toten. Die Unterwelt. Da, Gott hat alle Macht. Verstehst du, auch in diesem Erdinneren, wo das alles schmilzt und sie dreht und kocht und brodelt. Gott ist der Herr, was unter der Erde ist. Verstehst du, Gott ist der Herr, was auf der Erde ist. Für das und Gott ist der Herr, was über der Erde ist. Den Luftraum. Gott ist der Herr. Deshalb, wenn die Leute von Klimakatastrophen reden und so weiter, die wissen von gar nichts von Gott. Nur die, die Gott nicht kennen, müssen all das irgendwie sagen, wir müssen das in den Griff kriegen. Die kriegen es nicht in den Griff, weil Gott es schon in Kontrolle hat. So. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich ist ein unsichtbares Reich. Ein verborgenes Reich. Nur der Glaubende erfasst es. Mein Gott hat alle Macht, alle Gewalt. Halleluja. Der Teufel kann nur morden und töten, so wie die Terroristen heutzutage, sich in Luft sprengen, Köpfe abhacken, Gurgel durchschneiden, Bomben zünden. Aber das ist das Einzige. Auch die Politiker, auch die können nur Krieg anfangen, Atombomben abwerfen. Verstehst du? Friedensbombe, was die dann in Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben. Friedensbombe, weil eine Lüge und eine Heuchelei. Verstehst du? Der Teufel kann nur morden. Er ist der Fürst dieser Welt. Aber was er nicht kann, er kann nicht zum Leben erwecken. Er kann nicht wieder auf die Beine stellen. Verstehst du? Er kann nicht wiederherstellen. Und das kann nur der liebe Gott. Halleluja. Das kann nur der liebe Gott. Weißt du, er kann Tote lebendig machen. Er kann wieder die Seelen hervorholen. Und er ist, sobald die Menschen ins Totenreich übergehen, sobald sind sie bei Gott. Das geht so schnell. Die machen hier die Augen zu und die wachen in der Herrlichkeit auf. Wenn ich daran denke, wie das, wenn Leute so im Jenseits waren oder so im Koma oder ja, scheintot waren, wenn die zurückkommen, die sagen, du, wir waren im Paradies, wir haben Blumen gesehen, wir haben, die Wiesen waren grün, die Engel haben uns empfangen und begrüßt und wie das auch alles so gewesen ist. Verstehst? Und warum habt ihr uns zurückgeholt? Die wollen ja gar nicht mehr zurück. Verstehst? Die wollen nicht mehr zurück. Wer einmal drüben gewesen ist, nur für 5 Sekunden, der will nicht mehr zurück. Ich habe so viele Leute schon gehört und mit Leuten gesprochen, die drüben waren im Jenseits. Die haben gesagt, weißt du, eigentlich wir sind nur gekommen, um unsere Arbeit noch weiterzumachen, weil so viele Leute, die wissen nicht von der Gnade Gottes, was drüben alles passiert. Und die bedauern uns Menschen. Verstehst du, die bedauern uns, dass wir uns noch so quälen und plagen. Aber die sind zu Hause und die gehen auf grünen Wiesen, Blumenwiesen. Und ich hab Bücher, sollte eigentlich noch Bücher schreiben, aber mir hat jemand, eine Schwester, das anvertraut, die hat übersetzt von einer Diakonissen aus dem, ja, vor 100 Jahren etwa, die hat Visionen gehabt, die war im Himmel drüben und Dinge gesehen, die Blumen sprechen, die Blumen singen, die Blumen riechen nicht nur, da heißt Musik im Himmel. Im Himmel ist Musik und Leben. Deshalb, Gottes Reich ist ein verborgenes Reich. Gott ist größer als der Tod. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Durch Jesus leben die Toten wieder, zum Entsetzen der Mörder, der Verbrecher, der Mafiosis. Der Tod hat für den Gläubigen keine Macht mehr, dem ist die Macht genommen, der ist entzaubert. Weißt du, wir sehen nur das, was vor Augen ist. Aber wenn wir drüben sind, in der anderen Welt, hinter der Wolke, hinter dem Vorhang, dann sehen wir die Welt Gottes. Wir sind hier nur, haben nur Jalousien, ein Brett vom Kopf, und sehen nicht die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Aber Gott ist größer. Er ist die einzige Wirklichkeit überhaupt, was es gibt an Wirklichkeit. Und wenn du dich ihm anschließt, bist du in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit. Gott hat das letzte Wort. Er ist der Herr des Lebens. Er ist stärker als ja, das Schlimmste, was in dieser Welt du dir vorstellen kannst. Als wir noch in Heilbronn wohnten, ich wohnte unterhalb von der Pershing-Rakete, wo die Amerikaner die Erstschlagwaffe hatten, und ich habe gesagt, oh Gott, ich möchte schnell, so schnell wie möglich von hier weg, vielleicht auswandern, habe schon Ideen gehabt, wie ich auswandere, schon ein Grundstück in Kanada angeguckt, und so weiter, ich wandere aus. Und dann hat Gott gesagt, nee, du kannst hingehen, wo du willst, du kannst dem Tod nicht entfliehen, der Tod holt dich überall ein, dich ein. Und dann hat Gott zu mir gesagt, und dann habe ich gesagt, lieber Gott, aber wenn hier jetzt eine Atombombe fällt, wenn irgendwo der Krieg ausbricht, hat Heilbronn nur noch 8 Minuten Zeit zum Leben. Ich habe gesagt, oh Gott, was ist das? Und dann hat Gott mir das zum Propheten Jesaja ein Bibelwort gegeben, selbst wenn die Steine schmelzen und bevor die Atombombe fällt und die Steine schmelzen und alles vergeht, werde ich dich zu mir nehmen. Das geht so ruckzuck, bei Gott geht das alles ruckzuck. Er ist der Herr über Raum und Zeit. Er ist der Herr über Raum und Zeit. Für ihn gibt es keine Zeit. Für ihn ist alles jetzt, heute und hier. Für uns natürlich in 1000 Jahren. Mai, was wird in 1000 Jahren sein? Oder im Jahr Millionen oder Milliarden. Gott ist der Herr über Raum und Zeit. Gott ist meine Stärke, heißt es immer wieder in der Bibel. Er ist meine Kraft. Und wir sollten uns an Gott festhalten. An einem großen Gott. Ich bin mal mit meinen Kindern irgendwo da in Altötting vorbeigefahren, das ist ein katholisches Zentrum, wo die Katholiken hinpilgern und so, fahre ich, und dann sagt Papa, guck mal, wie klein die Kirche ist. Ich habe gesagt, weißt du, von Weitem sieht die Kirche klein aus. Aber lasst uns mal, und ich nehme euch jetzt mit, und wir fahren vor der Kirche. Und dann, die Kirche war riesig, fast über 100 Meter hoch. Das sagt, so hoch ist das Turm. Aber von Weitem sieht er so ganz klein, so mickrig in der Landschaft. Denkst, was ist denn das? Und weil wir noch so weit weg sind von der Wirklichkeit, von Gott, erscheint uns alles so klein, so nichtig, so vergänglich. Aber wenn wir mal dort sind, oh Herr, wie groß bist du? Kein anderer wie er. Wie groß bist du? Gott ist meine Stärke, singt der David. Der David weiß, wovon er singt. Weißt du, wenn er da mit dem Löwen kämpft, mit dem Bären kämpft und mit dem Riesen kämpft. Gott ist meine Stärke. Gott ist meine Kraft. Gott ist mein Leben. Gott ist meine Hoffnung. Gott ist meine Zukunft. Gott ist größer als das, was ich gerade hier vor mir sehe. David sagt in einem seiner Psalmen, alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen, alles, was ich brauche zum Leben, all das finde ich in dir, oh Gott. Alle meine Quellen entspringen in dir. Und dieses Wasser aus seiner Quelle stillt meinen Durst für immer und ewig. Wer einmal von diesem Wasser geschmeckt hat, wer einmal begriffen hat, mein Gott ist größer als mein Krebs, mein Tumor, mein Tod oder meine Nöte, mein Mangel, meine Defizite, meine Probleme. Wenn du das einmal begriffen hast, dann sagst du, Mann, das ist ein Klacks. Das ist ein Klacks. Ein Klacks, weißt du, das ist gar nichts, nothing. Und wir machen so Tamtam, so ein Drama und reden, schreiben Bücher und diskutieren und fantasieren. Weißt du, dann merkst du, das ist alles nur vergänglich. Der Einzige, der unvergänglich ist Gott. Und dort am Brunnen von Samaria, da kommt Jesus und sagt zu der Frau, gib mir zu trinken. Warum? Dann sagt Jesus, hier ist jemand, der ist größer als der Jakob. Hier ist jemand größer als der, der den Brunnen gegraben hat. Und wenn ich dir dieses ewige Wasser gebe, dann wirst du nimmer mehr dursten. Dann sagt er, das ist prima, da muss ich nicht mehr hierher kommen. Nein, es geht um das geistliche Wasser. Johannes 4, Vers 10. Wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, der wird nicht mehr dürsten in alle Ewigkeit. Von dem Wasser, das ich ihm gebe. Ich gebe ihm lebendiges Wasser. Jesus gibt Kraft, Erquickung dem Erschöpften, gibt neues Leben. Er erquickt meine Seele und dann plötzlich fahrst auf. Dann lebst wieder neu auf. In Jesus haben wir was Besseres. Lies mal den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief ist etwas, was an die Juden geschrieben worden ist. Weißt du, die dachten, die haben die Religion gepachtet. Aber dann schreibt der Verfasser des Hebräerbriefes, und wir haben einen besseren Altar, einen besseren Tempel, einen besseren hohen Priester, ein besseres Opfer, ein besseres Blut. Nicht das Blut von Abel und das Blut von Ochsen, nein, das Blut Jesu Christi spricht für alle Ewigkeit. Ein Tropfen vom Blut Jesu und die ganze Ewigkeit, das Negative aus deinem Leben ist ausgelöscht. Was Besseres, was Größeres. Jesus hat immer wieder, ja, manchmal denkt man, ja, der übertreibt es. Also wenn ich anfangs die Bibel so gelesen habe, habe ich das ja übertrieben. Dann sagt Jesus, hier ist jemand Größeres als Salomo. Hast du ja gelesen? Und Salomo war für die Juden der Klügste, der Weiseste, der Größte. Das Reich Israel war in der Zeit von Bach Ägyptens bis zum Euphrat. So groß war das Friedensreich von Salomo. Und das Salomo. Aber Jesus sagt, hier ist noch jemand, der größer ist als Salomo. Ein größerer König. Ein besserer König. Alle meine Quellen sind in dir. Psalm 87, Vers 7. Die Quelle des Glaubens. Ich kann glauben, mein Gott ist ein mächtiger Gott. Ein starker Gott. Ein Gott, der alles hat, er sagt, mein ist Gold und Silber und ich gebe, wem ich will. Der kann auch wieder wegnehmen, wenn er nicht aufpasst. Und so schnell werden Menschen auf den Thron gehoben und wieder abgesetzt. Er ist die Quelle meiner Freude, meines Friedens, meiner Ruhe. Er ist die Quelle. Alle meine Quellen sind in dir. In ihm sind die Quellen deiner Kraft. Und wenn du ihn einmal erkennst, alles, was ich bin dank seiner Gnade. Ich habe es nicht verdient. Aber ich habe den Gott kennengelernt, ich bin ihm begegnet, ich bin sein Freund. Wir haben ein schönes Lied, ein Chorus, im Englischen klingt es besser. Ich bin ein Freund von Jesus. Ich bin ein Freund von Jesus. Ich bin ein Freund von Gott. Überleg einmal. Wahnsinn, Übertreibung. Und Jesus übertreibt es und sagt, hier ist jemand, der ist besser. Und bevor Abraham war, war ich schon da. Du kennst die Geschichte von Melchisedek. Der Priester ohne Vater, ohne Mutter. Ein Bild auf Jesus. In ihm sind alle deine Quellen. Wenn du ihn richtig kennst und richtig verstehst, dann lebst du ein unoptimales Leben. Dann regst dich nicht mehr auf. Komm, lass du die Türken Türken sein, die Russen Russen sein, die Amerikaner Amerikaner sein, die Chinesen Chinesen sein. Lass du die machen. Was sind die Völker? Warum toben sie? Warum nehmen sie sich so viel vor? Was? Guck mal, wo sind die Babylonier? Wo sind die Ägypter? Wo sind die Assyrer? Wo sind die Hethiter? Verstehst du, wo sind sie alle? Die haben sich verstreut, alle in alle Himmelsrichtungen. Wenn du ihn kennst, er ist, was die Geschichte macht. Weißt du, Gott sitzt am Mischpult der Weltgeschichte. Der macht drauf und dann macht er wieder runter, leiser, kommt her, wissen und so. Er ist es, der am Mischpult sitzt und alles so steuert. Die können wettern, so viel sie wollen, dann nimmt man Power weg. Verstehst du? Und plötzlich dreht er ganz runter. Die sind ganz leise. Und plötzlich werden sie auch ganz leise. Du brauchst keinen großen Glauben. Und bete nicht um einen großen Glauben. Gott, ich brauche großen Glauben, ich brauche viel Liebe, ich brauche viel Frieden, ich brauche viel Ruhe, ich brauche viel Kraft. Hör damit auf, wenn du Gott als deinen Partner hast, dann hast du alles, was du brauchst. Dann hast du alles, was du brauchst. Wenn Gott dein Partner ist, wenn er dich lieb hat, wenn er jetzt hinter dir steht, dann kann dich niemand von seiner Macht scheiden, Römer 8. Weißt du, oder hohes oder tiefes, vergangenes oder gegenwärtiges, keine Macht des Universums kann dich von der Liebe Gottes trennen. Und Gott sagt, ich habe dich in meiner Hand eintätowiert. Deshalb hat Gott verboten, man soll es nicht tätowieren. Verstehst? Und ich habe dich in meiner Hand eintätowiert. Du musst mir die Hand abhacken, wenn du dich aus Gott dich entreißen möchtest. Du kannst machen, was du willst. Gott ist stärker als du. Du kannst dich nicht mehr auslöschen aus seiner Hand. Ich habe dich in meine Hände gezeichnet, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und wenn das Gott sagt, dann ist es so. Alles, was in der Bibel steht. Ich habe gerade gestern am Sonntag über deinen Missionar, der Missionar geworden ist, aber der war todkrank, schwerkrank, schwer verletzt, sein Bein sollte amputiert werden. Dann liest in der Bibel und dann fragte die Mutter als 13-Jähriger, Mutter, ist das wahr, was in der Bibel steht? Dann sagt die Mutter, alles, was hier drin steht, ist die Wahrheit. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Gottes Wort stimmt. Und du kannst dich auf das Wort Gottes verlassen. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Du, das ist der große Gott. Kann das irgendjemand sagen? Kann das Buddha sagen? Konnte das Konfuzius sagen? Konnte das Mohammed sagen? Kann das irgendein Papst sagen? Kann das irgendein Pastor sagen? Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte sind wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Mein Wort, Gott muss nur ein Wort sprechen und dann dreht sich die Erde in die andere Richtung. Nur ein Wort von Gott. Weißt du, du brauchst nicht großen Glauben, sondern Glauben an einen großen Gott. Fang an den großen Gott zu glauben. Bau dir ein Gottesbild auf. Und das musst du, da musst du deine Bibel lesen, da musst du beten, da musst du im Heiligen Geist sein, in Sprachen beten womöglich. Und dann baut sich ein Bild vor dir auf. Denn die Bibel sagt, wer in Sprachen betet, der baut sich auf. Bete in Sprachen, du wirst immer Gott entdecken, immer größer, dass du sagst, ich verstehe ihn nicht. Und in dem Moment, wo du Gott nicht mehr verstehst, versteht er dich. Versteht er dich, wenn du ihn nicht mehr verstehst. Wenn du am Ende bist mit deinem Latein, du brauchst also einen Glauben an einen mächtigen Gott. Das ist die ganze Wissenschaft des Lebens. Das ist die ganze Theologie, die Lehre von Gott. Psychologie, die Lehre von der Seele. Wenn du Gott verstehst, das ist mein Gott. Er ist reich und mächtig. Er ist so wie die Sonne. Und guck mal, die Sonne spendet so viel Energie an einem Tag, was wir in unserem Leben nie verbrauchen können, die Erde niemals verbrauchen könnte. So viel Energie fließt von der Sonne. Sie versorgt uns, ob wir uns um sie kümmern oder nicht. Also, und das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist so unendlich. Gott liebt sogar die Gottlosen. Diese zwei Mörder, die den Priester abgeschlachtet haben. Auch die, jetzt bitte, du fällst in Ohnmacht vielleicht. Sag, Bruder, mal tut dir, was sagst du? Gott liebt auch die Mörder. Gott hat allen vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Glaubst du, dass die gewusst haben, was sie getan haben? Gott kümmert sich um alle. Das ist für mich, wenn ich einmal in der Ewigkeit sein werde beim lieben Gott, ich werde ihn schon fragen, lieber Gott, wie hast du das gemeint? Du lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte, über Heilige und Sünder. Warum drehst du denen nicht die Sonne ab? Weißt du, und manchmal das bin ich entsetzt, die Gottlosen haben mehr Sonnenschein und mehr Regen und mehr gute Luft als die Gläubigen. Und denen geht es viel besser. Und warum ist das so? Weil Gott seine Liebe zeigt, weil Gott alle Menschen liebt. Und er zieht nicht nur mit Gericht, Gott zieht die Menschen auch mit Liebe. Mit Seilen der Liebe. Er ist wie die Sonne. Weißt du, er ist für alle da. Ob sie die Sonne verstehen oder nicht, ob sie an die Sonne glauben oder nicht, er ist da. Er hilft allen, er führt alle, er bewahrt alle. Er ist für alle da. Sie müssen ihn nur in Anspruch nehmen. Ich kenne natürlich dumme Leute, die, wenn die Sonne scheint, ziehen sie den Vorhang zu. Lassen die Jalousie runter, gehen in den Keller. Die wollen die Sonne nicht sehen. Deshalb wundern sie sich, warum sie keine Energie haben. Die brauchen Vitamin D. Verstehst du? Da müssen sie Tabletten schlucken, weil sie nicht in die Sonne gehen. Die sollen sich nur im Liegestuhl sich hinsetzen oder auf die Wiese im Park. Und schon die Depressionen verfliegen. Ja, so viele Menschen nützen die Sonne nicht. Die Sonne ist da, aber sie muss genützt werden. Die Liebe Gottes ist da, die muss genützt werden. Die Gnade Gottes ist da, die muss genützt werden. Die Kraft Gottes ist da, die muss nur genützt werden. Gott ist da, wie die Sonne. Und die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Kennst du das Lied? Preis Gott. Oh, du sollst solch einer sein, solch ein Sonnenschein sein, wie die Sonne. Du, Sonne geht auf und schon, oh, wie eine Nachtigall, die erwartet schon die Sonne, bevor sie aufgeht und übt schon ihre Melodie. Die Anwesenheit Gottes und sein Segen ist unerschöpflich, so wie die Sonne. Einmal vorbei und da ist alles wieder erwacht. Und du merkst, sobald die Sonne der Erde etwas näher kommt, das Frühling. Und sobald die Sonne wieder von der Erde weggeht, ist Winter. Und deshalb, unser Verhältnis zur Sonne bestimmt unser Leben und unser Verhältnis zu Gott bestimmt unser Leben. Weißt du, so mittendrin unter Äquator, oh, da sind die Papageien, die Bananen wachsen, verstehst du, da ist ganz so, das was du hier in unseren Regionen, da kennst du deine Kartoffeln, na, die kamen sowieso auch aus Amerika, aber weißt du, die Rüben oder sonst noch was. Die Deutschen haben sie vorher nicht gekannt. Wisst ihr, aus diesen warmen Gegenden die Sachen hierher kamen. In der Sonne, da gedeiht alles, da wächst alles, da ist alles üppig. Und genau das Gleiche passiert im Leben eines Christen. Wenn der unter der Sonne Jesus Christus, Jesus meine Sonne, ich bin die Sonne der Gerechtigkeit, heißt es in der Bibel. Gott vergleicht sich mit der Sonne. Und natürlich, die Menschen haben, die alten Ägypter und so weiter, die haben die Sonne vergöttert. Weil sie nicht verstanden haben, dass Gott dahinter steht. Und wer Gott versteht, dass er hinter allem steht, der die Planeten steuert und einfach die Sterne, Milchstraße und dann die ganzen Galaxien, er ist es, der Herr. Wenn du Gott verstehst, ist der Segen da. Verstehst du Gott nicht, versiegt der Segen. Verstehe Gott, er ist mein Gott, er hat mich lieb, er kümmert sich um mich. Er denkt an mich, er trägt mich, er sorgt für mich. Wenn du diese Quelle richtig begriffen hast und angezapft hast, fängst du an zu grünen, zu blühen. Plötzlich, ich habe ein paar Blumen bei mir auf dem Balkon, die sind so Sonnenblumen. Keine Sonnenblumen, aber abends gehen sie ein, sind sie ganz, weißt du, verkümmert. Also so elend, verstehst du, dieses, da denke ich, hast nicht richtig gegossen oder was hast du falsch gemacht. Und sobald die Sonne kommt, die gehen auf, da richtig gelb und da blüht es und so weiter. Und wenn die Sonne wieder weg ist, gehen sie wieder in sich zusammen. Wir Kinder Gottes sind von der Gnadensonne Gottes abhängig, von der Barmherzigkeit Gottes abhängig. Und wenn die über unser Leben strahlt, wenn wir im Zenit stehen, da blühen wir. Und das ist das Geheimnis, warum viele nicht blühen und blühen. Und viele schon verblüht sind, weil die Sonne nicht in ihrem Leben haben, die Sonne Gottes. Alle meine Quellen sind in dir. Und weißt du, das Schöne dabei ist, wenn Sonne da ist, entsteht Frucht. Dann da wächst und gedeiht alles und es gelingt alles, was du unternimmst, wenn die Sonne Jesus über dein Leben steht. Ich finde es ganz toll, dass das, dieser Tag ist was Großes passiert. Die meisten haben gar nicht groß gescheckt. Da sind zwei Schweizer, die sind ohne einen Tropfen Benzin um die ganze Erde geflogen. Dank der Sonnenenergie. Du, ohne einen Tropfen Benzin. Und das, die sind die ganze Erde, 40.000 Kilometer oder mehr, sind sie um die Erde geflogen. Nur mit der Sonne. Du siehst, was für eine Energie von der Sonne ausgeht. Die musst du nur richtig nutzen können. Du musst die Kraft Gottes nutzen können. Das große Problem ist, jede Kraft, egal was, ob die Kraft des Heiligen Geistes ist, ob elektrischer Strom ist oder Wasserkraft, welche Kraft auch immer ist, es braucht immer einen Kanal. Es muss ein Instrument haben, um diese Kraft anzuzapfen, diese Kraft einzusetzen, damit diese Kraft funktioniert. Der Heilige Geist braucht auch einen Kanal, so damit du diese Hände ausstreckst. Was sind deine Solarzellen? Deine Hände, diese ausgestreckten Hände. Du wirst aufgeladen in der Gegenwart Gottes und plötzlich wirst du stärker und stärker. Und dann kannst du um die ganze Erde fliegen, Halleluja, wie die zwei Schweizer. Sie haben nichts gebraucht, außer Sonne. Gott ist der Herr, der Größte und der Mächtigste. Und er versorgt uns mit übernatürlichen Kräften. Das ist das Geheimnis des Glaubens, dass du in der Trauer getrost bist und weißt, alles vergeht, aber mein Gott vergeht nicht. Nur wer an einen großen Gott glaubt, der kann auch einen großen Glauben haben. Ich habe diese Tage nachgedacht, wie groß ist ein Senfkorn? Ein Senfkorn geht gerade hier auf meinen Finger, verstehst du, so groß ist ein Senfkorn. Und die Bibel sagt, wenn du Glauben hast wie ein Senfkorn, kannst du Berge versetzen. In diesem Senfkorn ist Leben, ist Dynamit drin. So ein kleiner Samenkorn unter dem Asphalt, unter dem Beton bricht es durch. Wenn es die Voraussetzungen stimmen. Dein Gottesbild bestimmt dein Leben. Dein Gottesbild. Deine Gottesvorstellung. Ja, das ist ein alter Judengott. Oder Allah, verstehst du, irgendein Gott aus der Wüste. Verstehst? Vergiss es. Vergiss all diese ganzen menschlichen Bilder von Gott. Entdecke deinen Vater, deinen Gott. In meiner Bibel heißt es, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Gott will dein persönlicher Gott werden. Und dann entdeckst du, wie Gott dich führt, wie Gott dich leitet, wie Gott dich bewahrt, wie Gott dich mutig macht. Da schütten sie ein Loch zu, einen Brunnen zu. Unser Isaac grabt wieder einen Brunnen. Verstehst? Er lässt ihn nicht unterkriegen. Er hat Durchhaltevermögen. Menschen, die an den großen Gott glauben, die haben Durchhaltevermögen. In allen Lebensphasen. Dein Gotteswille bestimmt das, was aus deinem Leben wird. Diese Gottesoffenbarung. Die ist vielleicht noch nicht vollkommen und vollständig, aber du entdeckst nach und nach, da wird ein Brunnen zugeschüttet, jetzt grabst du nochmals einen Brunnen. Und dann wird es wieder ein Brunnen zugeschüttet und dann kommt wieder eine neue Herausforderung, ein neues Erlebnis, eine neue Erfahrung. Weißt du, Gott will dir ein positives Bild von sich selber geben. Ich kann, ich vermag. Ich vermag sogar Abraham Kinder aus den Steinen zu erwecken, hat Jesus gesagt. Sag nicht, dass bei Gott ist nichts unmöglich. Gott kann alles. Er muss nur ein Wort sagen, ein Machtwort sprechen. Jesus sagt, ich bin größer als alles, was ihr vorher wisst, als alles kennt. Weißt du kennst Gott nicht von dem Alten Testament. Weißt du, die Juden kannten Gott nicht. Die haben von Gott geredet. Die wussten nicht einmal, wie man den Namen Gottes ausspricht. Verstehst du, haben sie gestottert, weil sie den Namen Gottes nicht aussprechen konnten, weil sie Gott nicht kannten. Wie heißt du? Moses fragt sogar dort am brennenden Busch, wie heißt du? Und Gott kann es gar nicht richtig sagen, wie er heißt. Ich bin der Daseinende Gott. Verstehst? Und dann kommt zum Pharao, wie heißt denn euer Gott, dem ihr da in der Wüste 3 Tage dienen wollt? Wie heißt er? Und dieser Gott hat sich offenbart dem Pharao durch Plagen und Gericht und so weiter. Warte mal ab, du wirst sehen, wie dieser Gott heißt. Der Frösche schickt, der Mückenschicht schickt, der Wasser in Blut verwandelt, der Hagel lässt vom Himmel. Da lernst du plötzlich die Macht Gottes kennen. Und genauso ist, du kennst Gott nicht vom Namen, du kennst nur Gott nur von seiner Offenbarung, was er tut. Aber jetzt ist Jesus gekommen und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und erst seit Jesus haben wir die Erlaubnis, mit Gott zu sprechen und zu sagen, aber, lieber Vater, erst mit dem Heiligen Geist oder durch den Heiligen Geist können wir weitersprechen, aber, lieber Vater. Vorher, der Jude konnte das gar nicht sagen. Mann, was erlaubst du dir? So eine Frechheit. Daddy, Papa. Aber Gott, seit Jesus, erlaubt der Herr uns, unser Vater zu nennen. Mein Vater. Halleluja. Jesus war noch nicht erschienen. Darum hat auch Gott verboten, sie Bilder zu machen von Gott. Ihr sollt euch kein Bildnis machen von nichts, was auf der Erde ist, über der Erde ist oder unter der Erde ist, so Götter glauben. Ihr sollt kein Bildnis machen, das ist verboten. Bis Jesus kam. Und jetzt wissen wir, wie Gott aussieht. Wie Gott aussieht. Nicht wie der Jude Jesus aussieht, nein, wie Gott aussieht. Sein Wesen, seine Art, sein Charakter, sein Temperament, seine Liebe. Erst seit Jesus wissen wir, wie Gott denkt. Ohne Jesus können wir keinen Glauben an Gott haben. Wir werden Gott nicht verstehen. Du kannst noch so viel Theologie studieren, du wirst Gott nicht begreifen. Ohne Jesus können wir auch keinen starken Glauben haben. Wir wissen nicht, was Gott kann und was Gott tut, was Gott nicht tut. Und erst seit Jesus wissen wir den Willen Gottes. Und der Wille Gottes war, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das Erste, was wir von Gott erfahren, dass er uns die Sünden vergibt, unsere Gebrechen heilt. Ja, vorher wüssten wir, ja, der alle deine Sünden heilt und so weiter. Aber wer ist dieser Gott? Und jetzt seit Jesus wissen wir, wer das ist. Wer nicht an Jesus glaubt, der kann unmöglich an Gott glauben. Der glaubt nur an Götzen, die nichts nützen und nichts bringen. Du kannst lange sagen, Jahwe, Jehova, Elohim, El Shaddai, verstehst du? Du kannst alle Namen nennen. Du kannst genauso alle Namen aufzählen, die du kennst, wo irgendwo ein Ede drin kommt und ein A. Wer nicht Jesus kennt und nicht Jesus glaubt, der hat keine richtige Sicht von Gott. Und jetzt, wie sieht Gott aus? Der hat sich erniedrigt, ist Mensch geworden und wohnte unter uns. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Hat sich selbst erniedrigt und jetzt hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen steht. Und jetzt müssen sich alle Knie vor ihm beugen und bekennen, er ist Herr. Und der Name ist Jesus. Und du sollst ihn Jesus nennen. Durch Jesus ist Gott uns groß gemacht worden. Er hat uns gezeigt, wie Gott handelt, dass Gott gerade die Sünder liebt. Die Samariter, die Heiden. Jesus gab uns eine Vorstellung von Gott, eine Idee. Wer mich sieht, sieht den Vater. Darum können wir auch Gott was zutrauen, können wir im Namen Jesus zu Gott kommen und können mit Gott sprechen, mit Gott reden. Kolosser 1, Vers 12 und folgende Verse ist das kürzeste Evangelium. Da wird Jesus uns beschrieben, was Jesus ist. Und Paulus sagt, mit Freuden sagt man, dank dem Vater, der uns euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Gott hat uns durch Jesus tüchtig gemacht. Ich kann zu Jesus kommen. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Vergebung der Sünden. Weißt du, er hat uns tüchtig gemacht. Wir haben uns nicht tüchtig gemacht. Wir haben uns versucht, uns anzustrengen, Opfer zu bringen, zu beten, zu fasten und alles Mögliche völlig hingehauen. Durch Jesus ist Gott in uns groß geworden, ist zugänglich. Wir sind Gott zugänglich geworden. Weiter heißt es, und er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihm und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und er besteht und es besteht alles in ihm. Du siehst, das ist Jesus. Das ist Gott, leibhaftig. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste ist, denn er hat Gott wohlgefallen, dass in ihm jetzt die ganze Fülle wohnt und er hat uns und sich selbst mit Gott versöhnt und alles, was im Himmel und auf Erden ist, ist mit Gott versöhnt. Was auch in der Zwischenwelt ist, ist mit Gott versöhnt. Das ist ein großes Thema. Auf einem kleinen Raum so viel von Jesus ausgesagt, was er alles für uns getan hat, was er für uns ist. Jesus ist der Größte, Halleluja, ich bin begeistert von Jesus. Er ist der Einzige, der würdig ist, in der Offenbarung die Siegel zu öffnen, das Lamm, das auf dem Thron saß und sitzt, das Lamm, das geschlachtet ward. Und wer Jesus nicht akzeptiert, dass er der Sohn Gottes war, dass er die Menschheit erlöste, dem nützt die ganze Begeisterung von Jesus nicht. Die ganze, weißt du, ach, das war ein großer Lehrer, ein großer Prophet, vergiss es, der hat nicht begriffen, um was es geht. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Da ist ein reicher Mann gestorben, hat eine riesige Galerie, die größten Gemälde in den Vereinigten Staaten und so weiter, die gesammelt hat, wirklich ein reicher Gemäldesammler. Und dann ist die Auktion, wird das Testament eröffnet, die Bilder sollen versteigert werden. Und da passiert Folgendes, dann nimmt der Auktionär ein Bild, so ein kindisches Bild, also so ein naives Bild und so weiter. Wer möchte dieses Bild haben? Keiner wollte dieses Bild haben. Mit dem Bild hat er angefangen. Wer will dieses Bild haben? Das, niemand wollte dieses Bild haben. Das war das Bild von dem Sohn, das er, der Sohn mal selber irgendwo mal gemalt hatte. Und dann geht der Gärtner vorbei mit der grünen Schürze und sagt, wenn da keiner will, ich will's. Und er kauft das Bild dafür Apfel und Ei, verstehst du? Und keiner wollte das Bild haben. Dann sagte, die Auktion ist jetzt geschlossen. Wer dieses Bild kauft, so steht es in dem Testament, kriegt die ganze Galerie. Wer das Bild vom Sohn kauft, das Bild des Sohnes kauft, kriegt die ganze Galerie. Weißt du, wir denken manchmal, und so ist auch Gott, verstehst du, so simpel, so einfach, so primitiv. Das Kreuz, wer will das Kreuz? Kein Mensch will das Kreuz haben. Aber wer das Kreuz annimmt, der kriegt den ganzen Himmel, die ganze himmlische Galerie, das ganze himmlische Pantheon. Halleluja, Lob und Dank. Wer Jesus nicht akzeptiert, weißt du, so viele Menschen akzeptieren Jesus als Revoluzer oder als Humanist oder Pazifist oder was weiß ich, als was. Aber Jesus war mehr als ein Prophet und Lehrer, als Heiler oder Exorzist. Er war viel mehr. Er war der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist sehr viel. Jesus war mehr als ein Religionsstifter, als Buddha oder Mohammed oder Moses. Er war größer. Und Moses sagt, nach mir wird einer kommen, der ist größer als ich. Und Johannes sagt, weißt du, Johannes war schon der größte Prophet in Israel zu den Tagen Jesu. Und dann sagte, ich bin nicht wert, ihm die Schuhriemen aufzumachen. Ich bin nicht wert. Und ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Das ist der Johannes dort, weil er der Größte ist. Jesus ist der Größte. Und dann sagt Johannes bei der Taufe Jesu, ich taufe euch mit Wasser. Und der dreckige Jordan, du weißt ja, was der Naaman mal über den Jordan geschrieben hat. Und gesagt hat, dieses schmutzige Fluss, ich taufe euch mit Wasser. Aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Jesus größer als Johannes der Täufer, als Moses. Er ist immer größer. Und er wird immer groß abschneiden. In Lukas Kapitel 11, Vers 31. Niemand kann über sich sagen, was Jesus gesagt hat und so weiter. Ich bin größer als Salomo. Ich bin größer. In seiner ganzen Herrlichkeit war nicht einmal Salomo gekleidet wie eine dieser Lilien auf dem Felde. Hier ist jemand, der ist größer als Salomo, größer als irgendein weiser, gelehrter, kluger Philosoph oder was weiß ich. Und lies mal von Salomo, der hat wahrscheinlich Amerika entdeckt gehabt schon. Da sind sie, die Schiffe sind monatelang unterwegs gewesen, haben sie Papageien gebracht und vieles andere Schätze. Lies mal was von Salomo, was auch in der Bibel drin steht, dass er wusste alle Sprüche, er war ein wandernder Dictionary. Verstehst du? Er war der Weiseste, kannte Gedichte, konnte alle Pflanzen beschreiben. Er hat die göttliche Weisheit in sich gehabt. Er hat Gott um Weisheit gebeten und Gott gab ihm die Weisheit. Aber Jesus sagt, hier ist jemand Größeres als der weiseste Mensch auf diesem Planeten. Und in meiner Bibel heißt es, und er ist uns gemacht zu Weisheit, zu Erkenntnis und was weiß ich was, zu allem. Wenn du Jesus aufnimmst, hast du die Weisheit des Universums. Halleluja. Die Weisheit der Ewigkeit. Die Weisheit des Jenseits. Halleluja. Salomo war der Klügste, dass sogar die Königin von Saba kam und wollte ihn hören. Verstehst du? Und Jesus sagt, ich bin größer und ihr wollt mich nicht hören. Die Königin kam und aus Äthiopien und so weiter, sie wollte hören. Aber hier ist jemand mehr. Hier ist der Urheber aller Weisheit, der Erkenntnis und so weiter. Und ihr wohnt um die Ecke und ihr wollt nicht hören. Jesus der Größte. Weißt du, bei seiner Geburt, dass sogar eine Sternkonstellation entsteht oder eine Nova oder was weiß ich alles, dass die Weisen aus dem Osten die kommen und sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? In dem fernen Osten, aus Persien kommen sie. Und ihr schläft
und schnarcht.
Er sagte, hier ist jemand Größeres. Und es gibt eigentlich für die Juden damals, für das irdisch gesehen, gab es nichts Größeres als Salomo. Und Jesus sagt, nein, nein, ich bringe euch die Botschaft der Liebe. Weißt du, der Salomo konnte 900 Frauen haben, aber was wirklich Liebe ist, hat er wahrscheinlich auch keine Ahnung gehabt. Verstehst du, der konnte 6 haben, aber er wusste nicht, was Liebe ist. Hier ist jemand, der größer ist als Salomo. Weißt du, Salomo war kein aufrichtiger Mann. Weißt du, kein guter König. Weißt du, wir sagen, der König Salomo und der Sohn von David. Weißt du, der hat den Tempel des Herrn gebaut und auf der anderen Seite, auf dem anderen Hügel, hat er lauter Götzenaltäre aufgebaut. Das war der Salomo, weißt du, der hat ein Doppelleben geführt. Der war nicht echt. Und Jesus sagt, ich bin echt. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin der Weg. Weißt du, Jesus ist der Größere. Der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und das war, warum die Christen so viel leiden mussten. Nicht der Cäsar, Jesus. Ich werde nie vergessen, ich bin in Jugoslawien, ob ein Ehrgottesdienst gemacht draußen. Weißt du, es war so ein schöner Abend. Und damals unter Tito, die Leute im Dorf, die gehen da um die Eiche, die Linde, die jungen Leute, die unterhalten sich und die gehen da einfach so im Kreis und sprechen miteinander. Ich denke, das ist so toll. Wir sind da in die Ortschaft reingefahren. Hier können wir Freiversammlung machen. Tito herrscht aber. Und da haben wir die Gitarren ausgepackt und dann gespielt, ein paar Lieder gesungen, so Gospels. Und Leute kamen da. Aber jetzt was wollt ihr, was macht ihr? Ich habe gesagt, kann jemand hier Englisch oder Deutsch und so weiter? Da war jemand. Und dann wurde kurz übersetzt. Und dass wir Christen sind, dass wir hier unterwegs sind. Und wir freuen uns, dass wir heute Abend euch das Evangelium von der Liebe Gottes sagen dürfen. Und dann kommt schon die Polizei. Und die nimmt uns alle mit ins Rathaus und wir sitzen da und dann sagte, das werde ich nie vergessen, der konnte nicht Deutsch und er konnte gar nicht, hier Tito, nein, habe ich gesagt, hier Jesus. Also so haben wir uns gestritten. Er kämpft von Tito und erzählt von Tito und ich sage von Jesus, hier ist Jesus. Der zeigt immer auf das Bild von Tito, hier, er ist Herr, nein, Jesus ist Herr. Und wir wissen, was aus dem Tito geworden ist. Wir wissen, was aus diesen Tyrannen, Diktatoren geworden ist. Die sind alle vergangen. Aber Jesus, den gibt es immer noch. Den gibt es immer noch. Hier ist Jesus, werde nie vergessen. War ein junger Pastor, mit meiner Jugendgruppe war ich dort unterwegs. Jesus ist groß. Obwohl die Leute nichts von ihm haben wollen. Verstehst, obwohl die Juden damals ihn abgelehnt haben. Redet nicht von Jesus. Ihr könnt von Moses reden, ihr könnt von Gesetz reden, ihr könnt von der Bibel reden, aber redet nicht von Jesus. Wir sind allergisch auf Jesus. Warum? Weil da kocht die Hölle, da scheinen die Dämonen, da regen sich die unreinen Geister. Die Hölle kann es nicht aushalten, wenn du von Jesus sprichst. Wenn du Zeugen Jehovas loswerden willst, dann sag, komm, lass uns im Namen Jesu beten. Und dann fängst du an, auf der Stelle zu beten, wo du bist. Und dann wirst du sehen, wie plötzlich sind sie weg, die haben sich aufgelöst. So schnell wirst du die los, weil die reden von Jehova, aber Jesus ist der Herr. Ja. So wird man mit Sekten fertig. Alle Sekten werden allergisch, sobald du anfängst, von Jesus zu sprechen. Er ist die zentrale Figur des Universums. Er ist das Haupt. Er ist das Zentrum des ganzen Geschehens. Er ist der Größte der Menschheit. Jesus ist der Größte der Menschheit. Weißt du, wie viele Lieder wurden über ihn geschrieben? Wie viele Gedichte wurden über ihn geschrieben? Wie viele Krankenhäuser wurden in seinem Namen gebaut? Wie viele gute Werke? Was hat man alles in Jesus geschrieben? Um Jesus gemacht und wie viele Kriege hat man auch um Jesus geführt. Auch das muss man gesagt haben. Die ganzen Kreuzige. Weißt du, Menschen, die Gott nicht verstanden haben, die haben gedacht, wir müssen mit Schwert die Menschen bekehren. Nein, Jesus hat Liebe gepredigt, Barmherzigkeit gepredigt, Güte gepredigt, Demut gepredigt. Wie groß ist unser Gott? Wie groß ist Jesus? Wenn du den einmal gesehen hast, weißt du, da kann die Dunkelheit, die Finsternis, das Negative über dir überhaupt nichts ausrichten. Egal was geschieht. Und wie viele Prophezeiungen sind auf Jesus gerichtet und in Jesus sich erfüllt? Damals schon, als er hier über diese Erde ging. Für 30 Silberlinge wird er verkauft. Was alles passiert? Man hat seinen Bart gerauft, man hat ihn ins Gesicht gespuckt. Lies bei Jesaja 53, das ist 700 Jahre vor Christus geschrieben worden. Das hat man, und das hat, alles hat der Prophet im Geist geschaut, was man mit ihm macht. Dass die Heiden ihn verdammen und verurteilen, von eigenem Volk verworfen wird, noch vieles andere mehr. Unser Herr ist so groß. Oh, dein Herr, dein Heiland, dein Erlöser ist der Mächtigste, der Herrlichste, der Gewaltigste. Warum ist Jesus so groß? Zuerst einmal, weil er uns die Vergebung der Sünden gebracht hat. Als Jesus da jemand geheilt hat, dann sagt er zuerst, bevor er den geheilt hat, dir sind deine Sünden vergeben. Dann stehen die da, wer hat das Recht, Sünden zu vergeben? Nur Gott. Und er sagt, ja, bitte. Aber damit ihr wisst, dass ich das Recht habe, Sünden zu vergeben, Mann, steh auf und geh nach Hause. Da waren die baff. Weißt du, wer heilt, der hat Recht. Wer heilt, der hat Recht. Und Jesus hat ihn geheilt und er hat Recht gehabt. Und nicht nur das, sondern er hat mehrmals bewiesen, seine Sache besteht aus 2, 3 Zeugen oder Beispiele. Und Jesus hat die Menschen geheilt und hat gleichzeitig immer die Sünden den Menschen vergeben. Ja? Im Kolosserbrief, da dankt Paulus ganz besonders, dass der Glaube, was die Kolosser-Leute hatten, dass sich rumgesprochen hat, die leben mit Gott, mit Jesus. Die leben aus der Fülle Gottes, aus der Erkenntnis Gottes. Die sind tüchtig gemacht mit den Heiligen im Licht. Die leben das gleiche Leben, wie die Heiligen hier vorher gelebt haben, mit Gott. So, das ist alles möglich. Die haben das Ziel erreicht. Das Große dabei ist, wenn du Jesus hast, erreichst du dein Ziel, wie auch immer. Das, was du unter Ziel verstehst, die meisten verstehen nicht, was das Ziel ist. Die denken, Geld haben, gesund sein, Karriere machen oder all das. Das ist nicht das Ziel des Lebens. Das Ziel des Lebens ist glücklich sein und geborgen sein. Das Ziel des Lebens ist, eine Ewigkeit in sich zu haben. Zu wissen, wenn wir nach Hause gehen, wo wir auch immer sind, dann sind wir in der Hand Gottes. Ich denke nur an deine Frau, an die Angela. Verstehst du, wir haben zusammen gebetet und wussten, egal wie es ausgeht, die Geschichte, sie ist in Gottes Hand. Und das ist das Schöne dabei, weil wir wissen, wir sind nicht in irgendeiner Hand eingezeichnet. Wir sind nicht bei irgendjemandem registriert, in keinem Standesamt. Was ist das Standesamt? Verstehst du, das ist nur Papiertiger. Aber wir sind bei Gott registriert. Unsere Namen sind im Buch des Lebens. Egal was passiert. Egal was passiert. Egal was passiert. Wir sind von Gott erfasst. Und wir wissen, meine Heimat ist dort in der Höhe. Preis Gott. Und wir gehen nach Hause. Im Licht, im göttlichen Licht. In seinem Licht sehen wir das Licht. Und ich sage euch ein Geheimnis. Die Sonne ist nicht der Lichtspender. Gott hat die Sonne erst am dritten Tag geschaffen. Es gab vorher Licht, dieses universelle Licht, dieses kosmische Licht, dieses ewige Licht. Das ist das Erste, was Gott schenkt. In diesem Glauben, in diesem Licht sehen wir das Licht. Und dann am dritten Tag, Sonne, Mond und Sterne, nehmt euren Platz ein, da wo ihr hingehört. Der Mensch, der mit Gott lebt, lebt anders. Der Mensch, der mit Gott lebt, lebt anders. Hör mir zu, anders als die anderen. Sie müssen das gleiche Leben leben, sie müssen den gleichen Weg gehen, sie müssen genauso sterben wie die anderen. Denen geht es nicht besser wie den anderen, aber sie leben ein anderes Leben, eine andere Art. Eine andere Art. Sie leben das Leben einer Heiligen, sie leben auf einem anderen Level, sie leben auf einer anderen Ebene, in einer anderen Dimension. Weißt du, die sind hier, die müssen essen und trinken, schlafen und arbeiten. Und werden müde und müssen kämpfen, sich durchschlagen. Das müssen sie alles hier machen. Das wird ihnen nicht erspart. Im Gegenteil, ist noch mühseliger, weil sie jetzt alles korrekt machen wollen. Aber sie leben ein anderes Leben. Ein göttliches Leben. Sie hängen nicht von diesem Schweinefraß ab, was hier serviert wird. Also, was die Welt uns servieren kann, ist nur Schweinefraß. Entschuldigung, aber das ist, selbst wenn du die Delikatesse serviert bekommst, das kann die Seele nicht befriedigen. Der Weg über die Zunge ist so kurz. Da sitzt man stundenlang beim Kochen und versucht man alles zu machen und in 5 Minuten ist alles aufgegessen. Verschlungen, verstehst du? So schnell. Choleriker essen schneller als die Melancholiker, die genießen wenigstens noch und lassen es da gehen. Weißt du, wir sind hier nicht zum Konsumieren. Gott ist größer und er serviert uns ganz was anderes. Er sagt, mein Kind, sei getrost, sei gelassen. Weißt du, wir sind hier König und Prinzen und Prinzessinnen. Und Prinzen und Königskinder, die haben eine ganz andere Ausbildung als die normalen Straßenkinder, Weltkinder. Wir sind Thronerben, weil wir Gott angehören. Und ja, wir müssen warten, bis es soweit ist. Wir sind Thronanwärter. Lass mal so das Bild nehmen. Jeder Gläubige ist ein Thronanwärter ein Kandidat zum Regieren, zum König sein, ein Amt einzunehmen. Und alle Erlösten werden eine Aufgabe bekommen von Gott. Auf uns warten hohe Ämter. Wir werden mit Christus regieren. Kannst du das vorstellen? Hier hast du vielleicht nichts zu sagen. Hier wirst du gar nicht ernst genommen. Aber bei Gott, du wirst regieren. Schwester, Bruder, stell dir das vor, was du bei Gott in der Ewigkeit einmal machen wirst. Und wir werden ihm gleich sein, sagt uns die Bibel. Und mit Christus regieren. In der Ewigkeit. Das ist unsere Zukunft. Und Gott ist es, der jetzt an uns arbeitet und erzieht. Er ist unser Lehrer. Er ist der größere Lehrer. Nicht der Schullehrer, der Lehrer im Gymnasium oder der Professor in der Uni. Er ist der Lehrer, der dich richtig ausbildet. Die anderen verbilden dich und missbilden dich. Aber er erzieht dich so, dass du in seine Spuren gehst, seinen Weg gehst. Die, die er erwählt hat, die macht er auch herrlich, steht in meiner Bibel. Gott hat uns mit allem ausgestattet, was wir brauchen, damit wir funktionieren. Paulus schreibt in Kolossern hier, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Wir müssen nicht mehr dunkle, krumme Geschäfte machen. Wir müssen nicht mehr negativ ständig denken und das Negative akzeptieren, das Negative annehmen. Er hat uns in ein Leben im Licht gebracht. Nicht, dass wir uns selbst errettet haben aus eigener Kraft. Nein, Gottes Erbarmen ist es. Und wir haben manchmal gar nicht gemerkt, wie er uns errettet hat. Plötzlich brauchst du das nicht, plötzlich machst du das nicht, plötzlich bist du auf die angewiesen, bist verblüfft, bist erstaunt. Sagst, was ist mit mir los? Weißt du, du bist plötzlich kein Sklave mehr. Du bist erlöst von diesem Sklavendenken, von der Sklaveneinstellung. Ich muss zuerst mal einen Pastor fragen, ich muss den Bürgermeister fragen, oder ich muss den Kanzler fragen, oder ich muss den Präsidenten fragen, oder den Priester fragen. Weißt du, ein Sklave kann nicht einfach aufhören, ein Sklave zu sein. Der muss befreit werden, erlöst werden von diesem Sklavengeist. Und Jesus hat uns freigekauft, er hat uns befreit. Paulus sagt, er hat uns errettet, freigekauft aus der Macht der Finsternis und in das Reich, als unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus gestellt. Und dann sagt er weiter, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Das heißt also, wenn du in Jesus Christus bist, machst du nichts mehr falsch. Du kannst nicht mehr falsch machen. Du bist auf dem richtigen Dampfer, im richtigen Zug. Verstehst du? In der richtigen Gemeinde. Wir sind freigekauft. Für uns wurde ein Lösegeld gezahlt. Weißt du, der Teufel hat uns alle als Geisel genommen gehabt. Wir waren alle unter seiner Kandare. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Er hat gesagt, ich gehe in die Bresche, ich kämpfe für meine Kinder, meine Geschöpfe, die ich erlöst habe, für die ich alles gegeben habe. Die gehören nicht in die Hölle, die gehören in den Himmel. Und hat er alles dran gesetzt. Und er hat die Freiheit. Dieser Größere hat den Starken besiegt. Der Teufel ist besiegt. Der Größere, Jesus Christus, kam im Namen Gottes und der Goliath ist erledigt, dieser Dämon dieser Welt, der Fürst dieser Welt. Er hat den Starken überwunden, diesen Geiselnehmer. Er muss ihn gehen lassen. Verstehst du? Und er muss jetzt dich gehen lassen. Du musst nur eines aufstehen und rausgehen. Nach den Befreiungskriegen in Amerika, als die Sklaverei abgeschafft wurde, da gab es Leute, die waren frei. Und der Präsident sagte, ihr seid alle frei, alle Sklaven sind frei. Aber da gab es so viele Sklaven, die haben gesagt, was wollen wir anfangen? Wir haben nichts, wie geht's mit uns weiter? Und die sind wieder zu ihren Herren zurückgekommen, lass uns deine Diener sein, verstehst du? Die gingen wieder zurück in die Sklaverei. Der dumme Mensch merkt es nicht, Jesus hat uns errettet. Und es ist eine freiwillige Sache, wir werden nicht gezwungen in die Freiheit. Keiner muss in die Freiheit der Kinder Gottes hineingehen, aber du kannst, wenn du willst. Gott macht uns fähig, dass wir bei ihm ankommen und das Ziel erreichen, dass wir frei sind. Das erste Buch, was ich so gelesen habe, bei uns gab es nicht viele Bücher, aber wir wurden ja auch falsch gelehrt, Onkel Toms Hütte. Und das hat mich so beschäftigt, so bewegt. Weißt du, die Leute sind frei, aber die wollten die Freiheit nicht ganz. Es gab Leute, die nicht die Freiheit angenommen haben. Jesus hat für alle das Lösegeld gezahlt und jetzt nimm's an. Nimm's das Erlösungsangebot Gottes an und sag, ich bin frei. Der Größere hat mich befreit. Wer hat es gesagt? Der Größere. Nicht der Teufel, der Größere. Und der hat großzügig an mir gehandelt. In Kolosser 2, Vers 9 lese ich weiter. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus ist der Größere. Wenn du Jesus aufnimmst, bekommst du alles, was du brauchst. Und dann musst du nicht mehr beten, lieber Gott, ich brauche Liebe. Ich weiß, ich kann meine Feinde nicht lieben, ich kann die nicht lieben, ich kann jene nicht lieben. Oh Gott, ich brauche mehr Geduld, ich brauche mehr Kraft. Das brauchst du gar nicht mehr. Diese Gebete sind nicht von Gott. Du musst anders beten. Jesus, ich habe dich. Und in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Da ist Liebe bis zum Überschwang. Da ist Frieden zum Explodieren. Da ist Freude. Da hüpfst du wie ein Gummiball. Verstehst du? Da ist Glück, da ist Geborgenheit, da ist alles, was du brauchst. Wer den Sohn hat, heißt es in meiner Bibel, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, den Sohn Gottes. Alle meine Quellen sind in dir. Unser Gott hat für jeden so viel und so viel genug, so wie die Sonne. Verstehst du? Sie verplempert sich. Jesus und der Heilige Geist verplempert sich an uns. Wir müssen nur annehmen. Danke, Herr. Das, was du dem gesegnet hast, ich muss auf den anderen nicht neidisch und eifersüchtig sein. Ich kann alles haben, was der andere auch hat. Ich kann alles haben, was der Petrus hatte. Ich kann alles haben, was der Paulus hatte. Ich kann alles haben, was der Johannes hatte. Oder was die Maria und die Magdalena hatte. Was die Leute in der Bibel hatten. Ich kann es haben. Ich muss nur diesen Weg gehen, den sie auch gegangen sind. Und meine Hände ausstrecken. Und ich bekomme, ich gebe dir schnell eine Faustregel, wenn du leer bist, bist du gefüllt. Aber meistens bist du gar nicht leer. Da bist du noch erfüllt von dem und von jedem Gedanken und von jener Dummheit. Sobald du leer bist, dann füllst er diese Krüge und verwandelt Wasser in Wein. Gott will, dass du bei ihm gut hast, keinen Mangel, nichts vermisst, dir gar nichts fehlt, dass du im Überfluss bei ihm lebst. Natürlich wirst du sparen müssen, wie alle anderen Leute auch sparen müssen, aber du hast Reserve irgendwie. Weißt du, du kannst sagen, ich kann meinen Vater anrufen und kann ihm bitten, dass er mir hilft. Mein Vater hat noch Geld, verstehst du, auf dem Konto, verstehst du? Und ich kann ihn anrufen, du kannst Gott um Hilfe bitten. Er ist dein Vater, er hat die Fülle. Jetzt musst du nicht mehr irgendwo rumgehen, du musst nur an das Depot Gottes gehen. An das Depot Gottes gehen. Weißt du, ins Lagerhaus Gottes gehen. Dort ist die Fülle. In dir wohnt die Fülle. Finde die Segenstätten Gottes, diese Ausgabestellen. Wo bekomme ich was? In meiner Bibel heißt es, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, also im Namen Jesu, was sie bitten, das werden sie bekommen. Für die kleinste Versammlung, zwei oder drei zusammenkommen, für die kleinste Versammlung die größte Verheißung. Was sie bitten. Und dann nimmst du es anhand deinen Bruder, deine Schwester und sagst, Vater, wir brauchen jetzt das und das und das gibst du uns. Und dann betest du lange, dann verschwörst du dich mit und dann vereinigst dich und verschmilzt mit der ganzen Geschichte. Und was du in seinem Namen bittest, das wirst du bekommen. Und Jesus sagt, ihr habt noch gar nicht in meinem Namen gebeten. Da rufst du den Evangelisten, der soll die Hände auflegen. Das ist nicht diese Vereinigung. Diese Vereinigung ist, wo zwei oder drei eins werden. Eins werden. Nicht, dass jemand dir die Hände auflegt und dich betätschelt. In aller Liebe, das ist auch gut. Aber das reicht nicht aus. Jesus lehrt uns einen anderen Weg. So, in meinem Haus ist Brot die Fülle, verstehst du? Licht und Leben, alles. Wir müssen nur eins werden mit ihm. Finde Mann und Frau, Freund oder Freundin, Bruder oder Schwester, vereinig dich mit im Gebet. Und noch eins. Eins mit Seele, Geist und Leib. Verstehst du, wenn diese innere Einheit, körperliche Einheit hergestellt ist, dann kannst du bitten, was du willst, es wird werden. Die göttliche Fülle ist den Heiligen versprochen, wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo Gott angebetet wird, wo Gott gepriesen wird. Gott wohnt unter zwei oder drei. Gott braucht keine 300. Zwei oder drei, er ist mitten unter ihnen. Gott ist da, wo man sich einbringt, wo man was für Gott tut, da springt auch was raus. In der Bibel heißt es, gib und es wird dir gegeben werden. Ich will nicht über das Geld sprechen, aber nein, ich möchte einfach sagen, wie ein Senfkorn, leg den Senfkorn in die Erde, betrachte nicht immer und sag, oh, guck mal, wie wunderbar dieses Körnchen ist, wie schön rund gestaltet oder krumm oder was weiß ich, quadratisch. Vergiss es, leg es in die Erde, ein Samenkorn muss, ein Senfkorn muss in die Erde und dann wird es zu einem Strauch Und dann wird es ein großer Strauch werden, steht es in der Bibel, dass sogar die Vögel des Himmels sich setzen. Weißt du, was das heißt? Da kommen die Engel. Vögel des Himmels sind die Engel. Und die sitzen und fangen an zu zwitschern, zu singen. Hast du schon mal so einen Baum gesehen, voller Spatzen? Da ist Konzert, da ist Musik, da steht das Leben drin. Aber zuerst muss was werden. Du sagst ja, die Engel kommen zu mir, bei mir gar nicht vorbei. Ja, was sollst du denn? Kahlen Land, verstehst du, in der Wüste? Nein, dieses Samenkorn muss in die Erde und es muss aufgehen, da muss was passieren. Und dann wirst du sehen, wie plötzlich Berge versetzt werden. Der kleine Glaube, der sich mit dem großen Gott abgibt, mitmacht. Weißt du, dieser kleine Glaube ist so ein Zünder. Da geht was in die Luft. Keine Angst. Da ist was Positives. Da ist ein Auslöser. Der kleine Senf von Glaube an Gott ist oft Anlass für große Dinge. O Herr, hilf meinen Unglauben. Leg es in die Erde. Lass los. Der kleine Glaube gibt Anregung, gibt tieferen Sinn. Dieser Senfkorn, da steckt Geist und Leben. Da steckt der lebendige Gott drin. Weißt du, wenn du so, du hast Gott noch nie gesehen. Schau doch dir so einen Senfkorn an. Da steckt das Leben drin. Du kannst natürlich zermalen, verschlucken. Aber du hast nichts davon. Aber das Leben drin, dies muss richtig gebraucht werden. Gebrauche den Namen Gottes richtig. Setz es richtig ein. Und du wirst merken, wie das funktioniert, wie das wirkt, wie das einschlägt. Jesus ist größer als so ein Senfkorn. Er sagt, wenn du nur so viel Glauben hast wie ein Senfkorn, er ist größer als alle Kirchen. Du musst dich nicht mit anderen Leuten vergleichen. Weißt du, ich bin nicht so und so. Du bist ein Senfkorn. Du bist voller Leben. In dir steckt noch was drin. Wenn du tot bist, kannst du nichts mehr für Gott tun. Aber jetzt kannst du noch was für Gott tun. Dort, wo Jesus ist, dort, wo die Kraft Gottes sich manifestiert, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, dort wirkt Gott. In meinem Namen, was ihr bitten werdet, das wird euch widerfahren. Das, was Gott irgendwo in der Geschichte, in der Bibel kommt oder aus der Kirchengeschichte, da, wo du siehst, was der Herr mit dem getan hat, wie er den geführt hat, wie er dem geholfen hat, wie er die geheilt hat oder den geheilt hat. Und dann sagst Gott, bei mir auch. Sieht bei mir auch. Guck mal, Gott hat den Daniel in der Löwengrube bewahrt. Daniel, kommt der Nebukadnezar, konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich vor diesen Biestern bewahren? Ja, gegrüßet seist du, König. Lang lebe der König. Und plötzlich, er ist begeistert, der König. Gott kann. Oder die drei Jünglinge im Feuerofen. Gott konnte sie bewahren. Jona übers Meer. Gott konnte ihn bewahren und wieder an seine Berufung zurückbringen. Gott konnte die Mauern von Jericho zum Einsturz bringen. Verstehst du, die Mauern waren so dick, dass sogar ein Pferdewagen auf der Mauer entlang fahren konnte. Und so diese Mauern hat Gott zum Einsturz gebracht. Und zwar nicht mit normalen menschlichen Waffen, sondern das Volk Gottes ging einmal, fahr mal rum und dann machen sie ein Feldgeschrei auf Gebot Gottes. Gottes einzusetzen, das Reich Gottes zu leben, Gott zum Nummer 1 in deinem Leben zu machen und dann voll von Gott sein, begeistert sein von Gott und dann wird all das zufallen. Gesundheit wird dir zufallen. Du musst nicht um Gesundheit kämpfen. Wohlstand wird dir zufallen. Du musst nicht, oh, jetzt muss ich sparen, jetzt muss ich gucken, wo ich günstig einkaufe. Da wirst du begünstigt. Verstehst du, da fliegt dir alles zu. Da wirst du versorgt. Da wirst du getragen. Plötzlich kommt jemand und sagt, könnten Sie das nicht gebrauchen? Verstehst du? Du bist bedient. Deine Lebensaufgabe ist einfach, für Gott da zu sein. Und Gott ist dann für dich da. Wenn du für Gott da bist, ist Gott für dich da. Als die Israeliten nach Ägypten kamen, da waren sie in der Not. Eine Hungersnot war im Land. Jakob sagt, wir gehen Brot kaufen nach Ägypten, die haben noch der Brot, Weizen und Getreide noch. Weißt du, die Hungersnot war die Führung Gottes. Und es ist so wichtig, dass du in der Führung Gottes bist. Was alles passiert. Und als sie dann nach Ägypten kamen und Josef sich zu erkennen gab und die Sache bereinigt war, was zwischen den Brüdern war, dann sagte Josef diesen Söhnen Jakobs, dem Vater Jakob, das ganze Land steht euch offen. Das ganze Land steht euch offen. Das ganze Land steht euch offen. Warum? Weil der Josef der Herr war. Und dann später, da heißt es, und da kam ein König und er wusste nichts vom Josef. Verstehst du? Und dann war das Land nicht mehr offen. Und wenn das Land nicht mehr weiß, was Jesus ist, Josef ist ein Bild auf Jesus, was Josef ist und so weiter, dann werden die Menschen so Sklaven. Wenn der Mensch nicht mehr weiß, wer Jesus ist, wenn er seinen Jesus nicht kennt, weißt du, für die Söhne Jakobs war, unser Bruder ist der König, er ist der Pharao, unser Bruder ist der Größte, er ist der Herr Ägyptens. Und da war das Land alles offen. Das Land war offen. Du hast ein offenes Land, wenn du weißt, mein Bruder, Jesus Christus, der Erstgeborene, der ist die Top-Person, der sitzt auf dem Thron der Pharaonen und regiert. Aber als sie das nicht mehr wussten, da wurde ihnen nicht einmal Strom mehr gegeben, für die Ziegel zu produzieren. Da mussten sie selber Ziegel brennen und selber, da haben sie nur Probleme gehabt. Die Ziegel für Pharao mussten sie produzieren, sie verarmten völlig. Das Land war nicht mehr offen, weil sie nicht mehr den Josef kannten. Wahrscheinlich sogar die Israeliten kannten nicht mehr den Josef. Die haben sich selber nicht mal gewusst, warum sind wir hierher gekommen, nach 400 Jahren. Wenn man nicht mehr weiß, wer Gott ist, wer Jesus ist, wer der Heilige Geist ist, dann kriegst du nicht mal mehr Stroh für deine Ziegel und musst du Ziegel für Pharao produzieren und wirst jeden Tag abhängiger von dem Pharao, dem guten Menschen. Und dann kommt man zu nichts mehr. So. Und erst als sie wieder die Gegenwart Gottes begriffen und erfahren haben, wer Gott ist, der Gott hat Israel rausgeführt dann aus dieser Knechtschaft, aus der Sklaverei, als sie wieder sich auf Gott besinnen, ja, der Herr, ja, und so weiter, da kamen die Schwierigkeiten. Weißt du, wenn du dich bewegst und im Namen Gottes dich bewegst, dann kommt der Pharao, der wird böse und der unterdrückt dich mehr und mehr und mehr. Aber sie wussten, nein, mit Gott gehen wir weiter. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen. Unser Gott ist größer als Herr Pharao. Unser Gott ist größer als dieser große Mann in Ägypten. Und was ist? Sie gingen raus und sie wurden von Gott 40 Jahre versorgt. Weißt du, die lebten in der Wüste wie im Urlaub. Die lebten wie im Urlaub. Sie hatten keinen Mangel gehabt, sie hatten ständig das Essen. Die mussten nur rausgehen und die Brötchen mitnehmen, frisch gebacken und dann Kaffee und Tee machen. Weißt du, sie lebten fantastisch. Und dann, als sie ein bisschen Fleisch brauchten, die mussten nur, so wie sie Fliegen fangen, so müssen sie Wachteln, durften sie die Wachteln fangen. Und das Interessante noch dabei ist, selbst ihre Kleider wurden nicht verschlissen, Schuhe nicht durchgelaufen, verrottete nicht. Und das heißt was? Ihre Klamotten haben gehalten, solange sie das unterwegs waren. Was sollten sie in der Wüste kaufen? Da gab es keinen Supermarkt. Kein Schneider. Verstehst du? Gott hat sie versorgt, dass ihre Kleider nicht verschlissen, nicht zerrissen, nicht zerwetzt wurden, nicht zerfielen. Das heißt, selbst ihre schlimmsten Feinde konnten ihnen nichts anhaben, weil Gott wieder mit ihnen war, weil Gott wieder über ihr Leben herrschte. Dieser große, mächtige Gott, der konnte ihnen kein Übel erreichen, weil der große Gott in ihrer Mitte war, die Wolkensäule. Sogar die Feinde, da konnten die fluchen, so viel sie wollten, sie konnten Israel nicht verfluchen, weil das Volk in Ordnung mit Gott lebte. Wenn du mit Gott in Ordnung lebst, können deine Widersacher, die Spiritisten, die Okkultisten, die Voodoo-Zauberer, die können nichts ausrichten. Sind machtlos. Das prallt wieder ab und geht auf sie wieder zurück. Weißt du, bei Gott, ihr Leben war, sie konnten unter den Spielen mühelos, leicht und vergnügt leben. Ja? Es war so wie im Urlaub. Verstehst du? 40 Jahre wie im Urlaub von einer Station zur anderen. Weil der große Gott wieder mit ihnen war. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Hatten sie Nahrung, hatten sie Kleidung und sie haben alles bekommen, just in time. Just in time. Sie mussten nichts lagern, nichts speichern. Sie mussten sich keine Sorgen machen. Wie kühlen wir das alles? Verstehst du? Oder wie machen wir das alles ein? Sie müssen sich nicht groß für den nächsten Tag sorgen. Sie haben nur für den Tag gesorgt. Und das ist, wenn du mit Gott lebst. Du sorgst nur für den Tag. Nur für den Tag. Sie lebten sorgenfrei, angstfrei, glücklich, entspannt, gelöst. Oh, da haben sie musiziert, da haben sie gesungen, haben sie gespielt. Mensch, ärgere dich nicht mit ihren Kindern. Und was sonst noch für Spiele. Haben ihr Bock gestreichelt. Ja, und sie hatten mehr als genug. Alle ihre Wünsche und Bedürfnisse wurden erfüllt. Die Wolkensäule war da. Da war es nachts, das war Heizung und tagsüber war es Kühlung. Das ist nur ein Bild, damit wir verstehen, wenn wir unter Gott sind. Dieser große Gott versorgt uns. Und das Land ist offen. Selbst wenn du in der extremsten Wüste bist. Ich bin mal ein Stück weit diese Strecke mal abgefahren, wo die Kinder Israel in der Wüste gewandert sind. Du, das ist katastrophal. Ich möchte dort, könnte normalerweise nicht leben, wenn man einen Bus nicht hat, und mit Klimaanlage. Verstehst du? Aber so, du wirst getragen, das 40 Jahre lang Leben in Überfluss, nur sammeln. Gott ist größer, Brüder und Schwestern. Und ich will zum Punkt und zum Schluss kommen, er ist größer als deine Schwierigkeiten, deine Blockaden, deine Hindernisse. Gott ist größer. Weißt du, lebst mit Gott im Land des Wohlstandes. Du hast alles, was du brauchst, auch wenn du trockenes Brot hast. Und Wasser, verstehst du? Aber da bist du gesünder als bei den Leckereien der Heiden und Gottlosen und Ungläubigen. Ich will nur eines sagen, guck mal, die Speisen heute, die Delikatessen, das war damals mal irgendwann mal Essen der armen Leute. Aber heute Delikatessen, verstehst du? Da ein Blättchen, da ein Hapfen und irgendwas, verstehst du? Delikatesse. Aber du, wenn Gott dich versorgt, verstehst du, dann lebst du von den Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen, und du lebst gut. Und Hunde lecken deine Wunden. Und, weißt du, Lazarus vertraute Gott, aber er hat es überlebt. Und du überlebst, wenn du Gott vertraust, du überlebst dieses irdische Dasein. Irgendwann ist so ein Punkt, hack's ab, und dann wirst du in Abrahams Schoß getragen. Da musst du nicht draufkraxeln ins Jenseits. Du wirst von Engeln getragen in Abrahams Schoß und dann hast du gut. Und unser Abraham und unser Lazarus, was macht er in der Gegenwart Gottes? Oh, der spielt und sagt, Daddy, Lazarus oder Papi, Abraham, was, verstehst du, die freuen sich, die spielen miteinander. Der hat wohl gehabt, weißt du, der reiche Mann, was hat der gehabt? Ich leide Pein, ich werde hier gequält. Oh, schick den Lazarus rüber, dass er seinen Finger in Wasser taucht und meine Lippen kühle. Ich leide Pein. Wenn du in Gott bist, lebst du im Land deiner Träume, deiner Wünsche, deines Glücks. Der Schlüssel ist, glaube an einen großen Gott. Glaube an einen großen Gott. Glaube an einen Gott, der alles in seiner Hand hat. Glaube an einen Gott, der überall gegenwärtig sein kann. So schnell kannst du gar nicht denken, wie er ist, schneller als der Blitz. Glaube an einen Gott, von dem alles kommt. Glaube an einen Gott, der dein Bestes will. Glaube an einen Gott, der alles übersieht. Glaube an einen großen Gott, der alles weiß und kennt und alles versteht. Glaube an einen großen Gott, der alles weislich geordnet hat. Glaube an einen Gott, der Recht machen wird. Und ich werde Recht schaffen, meinen Auserwählten, heißt es in der Bibel. Glaube an einen Gott, begegne ihm, schließ Freundschaft mit ihm, diesem mächtigen, starken Gott. Dem Gott, er hilft dir heraus aus jeder Situation, aus jeder Grube, aus jeder Patsche, aus jedem Sumpf. Glaub an diesen starken Gott. Und ich sage dir, dann hast du keine Depression mehr. Dann hast du keine Schmerzen mehr. Wenn du an diesen Gott, großen Gott glaubst, dann wirst du merken, das wirkt besser wie alle das Morphium und irgendwelche Droge oder irgendein Medikament. Weißt du, die wirken alles nur, das sind alles nur Gifte. Aber Gott wirkt. Und dass du keine Ängste mehr hast. Und ich sage, viele Leute, ich mache mich so viele Gedanken, so viele Leute werden krank durch die Medikamente, die werden krank gemacht. Da musst du nur noch Beipackzettel lesen und du musst nur den Arzt fragen und den Apotheker. Verstehst du? Und warum so viele Leute, auch die Terroristen, warum sie zu Terroristen werden? Weil sie durch die Pharmaindustrie krank gemacht werden. In aller Liebe, sie werden krank gemacht, also Depressionen, und man kann durch Pharmamittel wirklich zur zum Selbstmord neigen und dass die viele werden Selbstmord. In Amerika laufen Prozesse, weil gegen bestimmte Firmen, die Frau war eigentlich ein fröhlicher Mensch, ein umgänglicher Mensch, hat ein bisschen Probleme gehabt, dann hat man ihr das Medikament gegeben und nach ein paar Wochen war die Frau nicht mehr zu erkennen und hat sich das Leben genommen. Und da laufen Prozesse und der Mann sagt, meine Frau würde heute noch leben, wenn er dieses und jedes Medikament nicht genommen hat. Natürlich hat man das Medikament dann nachher vom Markt genommen, weil da bestimmte Dinge sind, oder nachher reingeschrieben, dass es also wirkt Selbstmordgefahr. Das verursacht Selbstmordgefahr, das Schwermut verursacht und dergleichen. Weißt du, wir müssen uns immer fragen, was wir schlucken, was wir nehmen. So, wenn du Gott begegnest, deine Einsamkeit hört auf, dein Kummer, dein Elend, deine Traurigkeit. Die Begegnung mit ihm nimmt den Druck in deinem Leben weg. Die Krankheit, die Niederlage, die Not, die löst der Herr auf seine Art und Weise. Weißt du, der Herr erlöst. Plötzlich lässt du das fallen, lässt du es gehen und plötzlich ist der Mangel weg. Er gibt dir was anderes, eine andere Idee, eine andere Inspiration. Er kann das. Er kann das, was niemand kann. Mein Gott kann das. Er gibt, was sonst niemand hat, was man nirgendwo kaufen kann. Ein Gott, den man beweisen kann. Verstehst du? Du sagst ja, beweis mir deinen Gott. Wenn ich das könnte, wenn ich Gott heute beweisen würde, dass ich Gott beweisen würde, würde es gar keinen Gott mehr geben. Weil es ein bewiesener Gott ist ein nicht existierender Gott. Gott ist ein Gott, an den man glauben muss. Weißt du, das ist, ja, er ist im Jenseits. Gott ist größer als alle Naturgesetze. Und er kann sich leisten, Wasser in Wein zu machen. Er kann sich leisten, Sünden zu vergeben. Er kann sich leisten, Dämonen zu vertreiben, unreine Geister. Wer sich Gott unterordnet, der wird befreit von allem Negativen, von aller Vergänglichkeit. Der wird nicht mehr Angst haben. Und was passiert, wenn wir alles verlieren, wenn uns alles genommen wird, wenn wir nichts mehr haben? Tu, es geht weiter. Glaub mir das, auch wenn wir nichts mehr haben. Es geht weiter. Und es geht sogar besser weiter, als wenn wir das behalten würden. Denn Gott ist unsterblich, unverwüstbar. Weißt du, Jesus stellt, wenn er in dein Leben kommt, diesen ursprünglichen Zustand, Adam im Garten Eden, da ist alles da, ist alles umsorgt, alles bereit. Weißt du, er beseitigt die Folgen der Sünde, wenn er in dein Leben hineinkommt. Du bist nicht mehr die Geißel Satans. Der Starke ist entwaffnet. Lukas 1, 11, Vers 21. Der hat in deinem Leben nichts mehr zu sagen. Der sitzt in der Ecke und du gehst raus. Was machst du? Ich gehe in die Freiheit. Ich gehe ins Leben. Und ich fange jetzt an zu leben. Jetzt beginnt mein Leben. Satan ist für dich jetzt nur noch ein Zwerg. Überleg einmal. Wie gefällt der Billy? Der hat ja neulich mal erzählt, als er da war, wie groß der Teufel ist. Der ist nur ein Zwerg. Der ist nicht ein Riese. Und da kommt, jemand hätte ihm anscheinend gesagt, der sitzt mir auf dem Buckel. Verstehst du? Am Buckel kann nur ein Zwerg sitzen. Satan, ein Zwerg. Dann kämpfst du nur mit den Zwergen oder mit Ameisen, verstehst du was? Ja, komm, da sprühst du ein bisschen und dann ist es weg. Goliath war für David nur ein Zwerg. Weißt du, ein Däumling, ein Püppchen, ein Zwerg. Und David kämpft nicht mit normalen Waffen, sondern mit den Waffen des Geistes. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Warum? Der Stärkere, der Größere war in David drin. Und der Goliath, der kann mit seiner Rüstung da schwitzen. Verstehst du? Und ich bin ein Kriegsmann von Jugend an. Weißt du, wenn Gott mit dir ist, dann bist du Sieger, und zwar auf der ganzen Linie, ein Überwinder. Wir leben in ein Leben einer anderen Art, und David lebte ein Leben anderer Art. Sein Lendenschutz, Kieselstein, und dann geht er auf sein Problem zu. Wir leben in der Kraft des Glaubens, Gott in mir, und dann kann Satan uns nicht mehr bedrücken. Der Stärkere ist in meinem Leben. Ich bin nicht mehr in seinem Machtbereich. Gottes Macht ist größer. Diese Macht, die Himmel und Erde geschaffen hat, diese Macht kontrolliert mich jetzt. Dieser Geist kontrolliert mich jetzt. Diese Weisheit kontrolliert mich jetzt. Wenn Gott deine Stärke ist, dann kann dich niemand mehr verletzen. Kann dich niemand mehr erpressen. Kann dich niemand dich mehr begrenzen. Wenn Gott deine Kraft und Stärke ist, dann kann das Ungerechte in deinem Leben nichts mehr ausrichten. Dann machst du wie die Gans, schüttelst dich ab, das Wasser und weg. Und du bist wieder trocken. Du bist wieder sauber. Ich werde nicht vergessen, auch Jugoslawien wieder, wenn unsere Schwester von Jugoslawien wieder zurückgekommen ist und noch lebt. Ja. Nein, aber in Jugoslawien habe ich eine ganz merkwürdige Erfahrung gemacht. Da kommen wir in eine Ortschaft, da ist eine Pfütze, eine Dreckpfütze. Und da sind die Gänse und die baden da und waschen sich und so weiter. Denke ich, in diesem dreckigen, weißt du, diese weißen Gänse sind fast schwarz geworden. Da steht von der Straße da, wenn sie dort da baden, duschen. Und was machen die? Wir kommen mit dem Auto ran und die Gänse springen auf die Seite und dann schütteln sie sich und dann sind sie wieder hellweiß. Dass nicht mal Persil so rein sie macht. Und der weiße Riese. Schütteln sich ein bisschen, verstehst du? Und genau das ist der Gläubige. Du kommst mit Dingen, bist konfrontiert, wirst irgendwo reingezogen und denkst, ach, ich muss mich hier ein bisschen reinigen. Verstehst du? Dann kommst du raus und der Arge darf und kann dich nicht anlassen. Christen müssen sich lernen, wieder zu schütteln. Also die meisten Christen haben keine Ahnung, wie werde ich los? Das Negative. Du musst dich schütteln. Was hat Jesus gesagt? Wenn die euch in einer Stadt nicht aufnehmen, dann geht über die Grenze, verlasst die Stadt und da, wo das Straßenschild ist, und dann schüttelt eure Kleider weg. Den Staub dieser Straße, der Stadt, den Dreck dieser Stadt wollt ihr nicht mitnehmen. Du musst lernen, wenn du nach Hause kommst, mit Leuten zusammengekommen bist, mit Schwätzern und Gaunern und was weiß ich, Ganoven und bösen Leuten, dann kommst du nach Hause und schüttelst vor deiner Haustür noch, bevor du ins Haus gehst, schüttelst den ganzen Dreck ab und dann hast du Frieden. Halleluja. Frieden, weil Gott dir Frieden gemacht hat. Wir dürfen das nicht mitnehmen, diese Dinge in unser Leben. Sich abschütteln. Also von diesen Gänsen habe ich so eine tolle Lektion gelernt. Sich abschütteln. Abschütteln. Ja, das Negative kann nichts mehr ausrichten in deinem Leben. Gott ist meine Stärke, meine Kraft. Und ein Wort, das ich dir noch schnell vorlesen möchte, oder vielleicht zwei, Jesaja 54, Vers 17. Keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, keine Waffe, weil Gott der Stärke über dein Leben ist, keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird Erfolg haben, so hart und so scharf, wie sie auch schmieden, keinen Erfolg haben. Und jede Waffe, die man gegen dich spricht, oder ihre Zunge die gegen dich spricht, wird keinen Erfolg haben, die dich verdammt, weil Gott da ist und sie wird nicht durchkommen und sie wird nicht recht bekommen. Denn Gott ist deine Stärke. Gott ist dein Richter. Weißt du, Gott sieht dein Herz, er kennt dich, wie du weinst und wie du traurig bist und du niedergedrückt bist. Und Gott will, dass du weißt, niemand und nichts in dem Universum kann mich verdammen. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Hast nicht richtig geglaubt, hast nicht richtig getan, hast nicht richtig gebetet, keine Zunge. Weißt du, hör doch nicht auf die blöden Schwätzer, Entschuldigung, hör nicht auf die Quatscher. Keine böse Zunge, die dich richtet, wird Erfolg gegen dich haben. Wenn Gott mit dir ist, dann bist du ein Lebenskünstler, ein Überlebenskünstler, verstehst du? Das schaffst du mit Gott. Auch dieses dumme Geschwätz. Und Jesus ging mitten durch sie hindurch. Weißt du, du gehst durch sie hindurch, Leute, macht Platz, meine Panzer kommen. Verstehst du das? Und Gutes und Barmherzigkeit wird dir folgen dein Leben lang. Entdecke die Größe Gottes. Werde ein Günstling Gottes, ein Freund Gottes, ein Liebhaber Gottes, ein Geliebter Gottes. Und du wirst verblüfft sein, was mit deinem Leben ist. Er ist mein Gott. Nicht der Tito, nicht der Stalin, nicht der Mao Zedong, nicht Hitler, nicht Putin und nicht, was weiß ich, Obama oder wer auch nachher kommt, regiert. Gott hat das letzte Wort. Nicht der Antichrist und nicht der falsche Prophet. Gott hat das letzte Wort. Halleluja. Preis dem Herrn. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Gott, ich danke dir. Ich lobe dich, dass du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt und wir sind deine Kinder. Und du bist der Größte. Jesus, du bist der Größte, der Schönste, der helle Morgenstern, die Lilli im Tale. Herr, der Morgenstern und der Abendstern, du bist alles Anfang und Ende unseres Lebens. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich deinen Namen kennen darf und in deinem Namen ist Heil, in deinem Namen ist Heilung, in deinem Namen ist Kraft, in deinem Namen ist Sieg, Herr. Du bist der Größere. Wenn wir auch abnehmen und abbauen, aber du wirst immer stärker. Unser Geist wird erneuert von Tag zu Tag. In Jesu Namen. Amen.